Ich möchte immer wieder auf den Punkt kommen, dass die Geschichte der Menschheit eine Geschichte des Hungerns und Verhungerns war und ist. Solche Wohlstandsinseln wie unsere, das ist eine extreme Ausnahme. Wenn wir uns mit der Malaria auseinandersetzen, dann denken wir, wie eigentlich immer, nur an die Probleme der Happy Few, der wohlhabenden Minoritäten oder der reichen Länder. Und für uns ist der typische Malaria-Patient ein Tourist. Denn die Malaria ist eine Erkrankung der Armut. Sie führt zur Chancenungleichheit und führt zur Armut und hält die Armen in Armut. Und Armut bedeutet eben für viele Hunderte von Millionen von Menschen, bedeutet eben, an allen Menschenrechten nicht teilzuhaben. Es gibt keine Gesundheit, aber auch keine Gerechtigkeit, keine Bildung, keine Arbeit, wenn man arm ist. Und deswegen glaube ich, dass Präsident Roosevelt 1937 recht hatte, als er sagte, die Armut in der Welt ist die größte moralische Schande der Welt. Und die Krankheit der Armut per se ist die Malaria. Neulich schrieb mir ein Kollege aus Uganda, man kann sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, zu arm zu sein, um am globalen Markt teilzunehmen. So eine Regel der Globalisierungsbewegung ist, wer nicht zahlen kann, der kann auch sterben. Und es ist einfach furchtbar, wenn man nicht die 20 Pfennig oder 50 Pfennig, ist schon fast utopisch, hat, um sich ein Medikament gegen die Malaria zu kaufen. Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen. Und manchmal frage ich mich, wie man das eigentlich nennt. Es ist ja eigentlich nicht rassistisch, wenn man die Armen selektioniert zum Sterben. Vielleicht pauperistisch. Aber es muss irgendwie ein Wort für diese größte kollektive Schande der Neuzeit oder der Gegenwart geben. Aber es ist schon auffällig, dass es, obwohl ja, wie ich angedeutet habe, die ganze Industrieforschung, die ganze chemische Industrieforschung, gerade in Deutschland, weil man Chininersatz suchte, mit der Malaria angefangen hat, dass sich alle Firmen weltweit seit 1990 und schon früher aus der Forschung für die Erkrankungen der Dritten Welt zurückgezogen haben. Und weil sie gesagt haben, ist das Zufall oder ist das Gedankenlosigkeit bei den sogenannten Synergien, wenn große Firmen
Monopole bilden.
Ja, oder größere, größer wurden, größere Konglomerate, Konzerne bildeten, dann wurde neu abgestimmt, was machen wir, was machen die anderen. Und jedes Mal bei diesen Zusammenschlüssen fielen die tropenmedizinischen Präparate und vor allem die Forschung und Entwicklung fielen den Synergien zum Opfer. Das ist auch klar, damit verdiente man ja nichts. Und ich habe dann ein paar Mal nachgefragt. Es war absolut regelmäßig, aber immer rein zufällig. Es war nicht gut und nicht schlecht gemeint, es war überhaupt nicht gemeint. Als Wissenschaftler und Mediziner denke ich, dass die Wissenschaft dazu da ist, um die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern und dass die wissenschaftlichen Ergebnisse einen Sinn haben müssen und auch allen Menschen und den Menschen, die sie brauchen, zur Verfügung stehen müssen. Und das ist leider überhaupt nicht mehr der Fall und es wird immer schlimmer. Zwischen 1975 und 1997 sind 1200 neue Medikamente entwickelt worden. Davon, wenn man guten Willen hat, haben 10 etwa etwas mit der Tropenmedizin zu tun, obwohl in den tropischen Ländern, in den Drittländern über 90% der Gesundheitsprobleme liegen. Und das bekümmert mich außerordentlich, dass die medizinische Forschung und auch die Forschungsförderung sich immer mehr entfernt von Menschen, die krank sind und leiden und immer mehr hin zu Lifestyle- oder Performance-Medikamenten, wie zum Beispiel Viagra oder Xilena oder Vanicat oder Botox. Das sind verschreibungspflichtige Medikamente, die sehr teuer sind, aber wirklich nichts mehr mit Krankheit und Leiden zu tun hat, sondern die Menschheit von Leiden wie Impotenz oder erektiler Dysfunktion oder Kahlköpfigkeit oder Härchen im Gesicht oder Fältchen im Gesicht befreien sollen. Ich finde das ganz interessant, aber es bedeutet doch eben, dass die medizinische Forschung sich immer mehr auf die Bedürfnisse der Happy Few konzentriert und nicht auf so etwas wie zum Beispiel die Malaria. Und dann könnte man auch noch den Medikamentenmarkt und die Forschung für die Companion Animals dazu nehmen, dass zum Beispiel für Medikamente wie Clomicalm gegen Trennungsängste bei Hunden und gegen die Vergesslichkeit bei Hunden, dass für die Entwicklung solcher Medikamente und der, die ich vorhin genannt habe, pro Jahr jeweils 1 Milliarde Mark an Forschungsgeldern aufgewendet werden. Das ist das Vielfache, das 10- bis 20-fache von dem, was weltweit zum Beispiel für die Malaria-Forschung zur Verfügung steht. Wir versuchen uns immer an diesen Satz von Präsident Roosevelt aus dem Jahre 1937 zu halten. Der Test für den Fortschritt, also auch für den wissenschaftlichen Fortschritt, ist nicht, was wir zum Überfluss derer beitragen, die viel haben. Der Test für unseren Fortschritt ist, was wir denen zur Verfügung stellen können, die von allem zu wenig haben. Und Patienten mit Malaria haben von allem zu wenig. Ich muss sagen, dass es sonst auch viele interessante Ansätze gibt zur Malaria. Medikamentenentwicklung, zum Beispiel von Herrn Joma in Gießen. Und da wäre für mich ein Problem, dass es zu teuer ist. Aber er sagt zu Recht, irgendwann muss es ja auch zu einem Umdenken kommen, wenn man zur Tötung von Menschen so viel Geld ausgeben kann, dann kann man vielleicht auch 1% davon zum Retten von Menschenleben ausgeben. Und es ist schlimm, dass man immer wieder auf das Militärische zurückkommt. Aber wenn nur ein Bruchteil aufgewendet würde, um Soldaten und auch die Bevölkerung in tropischen Ländern zu schützen, dann sind auch die Medikamente wie das Jomasche Präparat oder das, was Frau Kappesi in Heidelberg entwickelt, die sind nicht zu teuer. Ein Menschenleben muss einfach mehr wert sein als 20 Pfennig. Das ist gegenwärtig sozusagen die obere Grenze. Und die halte ich auch für sehr willkürlich.